Ein kurzer Disclaimer zu Beginn der Folge. Wir hatten beim Aufnehmen leider ein paar Tonprobleme, weshalb ihr an der einen oder anderen Stelle eventuell nicht die übliche Qualität hören werdet. Wir bemühen uns aber, bei den kommenden Folgen wieder die gewohnte Qualität abliefern zu können und hoffen, dass die Tonhänger euer Hörerlebnis nicht allzu sehr beeinflussen. Wir wünschen viel Spaß.
Aber genau das ist passiert in der Eurozone, dass Deutschland und auch die anderen stärkeren Eurozonenstaaten für die Schulden anderer Staaten haften, obwohl in Artikel 125 des AEU-Vertrages eindeutig drinsteht, dass kein Staat eintritt für die Verbindlichkeiten, also für die Schulden anderer Staaten.
Hallo liebe Coco.
Hallo Tim, schön dich zu sehen.
Es geht mir genauso. Zeit für eine neue Folge nach der Sommerpause. Und dieses Mal wollen wir über die Kritik an der EU sprechen. Und das wollen wir nicht zu zweit tun, sondern wir wollen das mit einer dritten Person zusammentun. Und zwar zusammen mit Professor Dr. Bernd Lucke. Hallo, guten Tag, Herr Lucke.
Guten Tag.
Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben wie immer am Anfang die klitzekleine Anfrage, die wir jedem Gast stellen, und das machen wir natürlich heute auch, und beginnen wie immer mit: Wo sind Sie gerade?
Ich bin zurzeit in meinem Haus in Winsen an der Luhe zwischen Hamburg und Lüneburg.
Und die nächste ist: Was machen Sie denn von Beruf und wollten Sie das, was Sie machen, auch schon immer werden?
Also ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre, ich unterrichte an der Universität Hamburg. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich das schon immer werden wollte, dann muss ich das natürlich verneinen, weil ich also auch Zeiten hatte, da wollte ich, glaube ich, zunächst mal Feuerwehrmann werden und später wollte ich Tierarzt werden. Aber im Laufe meiner Reifung und meines Studiums und so hat sich das dann eben schon verdichtet, dass ich gerne akademischer Lehrer werden wollte. Ja.
Und wenn wir jetzt näher an das Thema dieses Podcasts herankommen, Europa, was ist Europa für Sie in einem Wort?
Ja, also Europa ist für mich der Kontinent, auf dem ich lebe.
Okay, das ist sachlich und simpel.
Und dann ebenfalls in eine geografische Richtung. Haben Sie denn einen Lieblingsort in Europa?
Also auch das ist schwierig, weil es viele sehr schöne Orte in Europa gibt. Aber wenn Sie mich nach einem Lieblingsort fragen, würde ich wahrscheinlich sagen, das sind die Alpen.
Ja, ich komme gebürtig aus München, also nachvollziehbar.
Nicht ganz die Alpen, aber immerhin in der Nähe, ja.
In der Ecke. Genau.
Sehr schön. Okay, und dann die letzte. Und zwar: Haben Sie eine Netflix- oder eine Filmempfehlung für uns?
Nein, also Netflix benutze ich überhaupt nicht. Da kann ich Ihnen gar nichts empfehlen. Aber es gibt natürlich sehr viele gute Filme. Und wenn ich Ihnen jetzt einfach einen nenne, der mir spontan durch den Kopf geht, dann wäre das zum Beispiel Das Leben der Anderen von, ich glaube, Henning von Donnersmarck.
Ich glaube, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Es kommt auf die inzwischen immer längere Liste von Vorschlägen, die die Gäste hier machen. Aber das ist ja nicht das Thema der heutigen Folge, sondern wir wollen ja mit Ihnen darüber sprechen, was vielleicht bei der EU besser laufen könnte, was man kritisieren kann und vielleicht auch, wie Sie versucht haben, in Ihrer Zeit, vor allem ja als Europaabgeordneter, vielleicht da Akzente zu setzen. Und wir wollten erstmal sehr allgemein starten und einfach mal wissen, ob Sie trotz der Mängel, die die EU vielleicht hat, am Ende des Tages ein Befürworter der EU sind.
Ja, damit nehmen Sie mir fast schon den Wind aus den Segeln, denn ich wollte zunächst mal darauf hinweisen, dass Kritik ja nicht notwendigerweise negative Kritik ist, also nicht notwendigerweise nur sagt, was schlecht läuft, sondern Kritik bedeutet ja zum Teil auch, dass man sagt, was gut läuft. Ja? Und vieles läuft in der EU auch sehr gut und ich bin grundsätzlich ein Befürworter der europäischen Einigung, auch in der Form, wie die EU aufgebaut und konzipiert ist. Aber ich glaube, es läuft nicht optimal. Also es gibt Dinge, die man verbessern kann. Und es ist Ihnen bekannt, dass ich, das ist ein Kritikpunkt, der mich auch in die Politik getrieben hat, die gemeinsame Währung ist, von der ich denke, dass sie der EU schadet.
Und genau da wollen wir jetzt gerne ansetzen. Wenn wir uns jetzt mal, ich sag mal, 20, 30 Jahre zurückdenken, was war denn ursprünglich der Anlass dafür, dass man eine gemeinsame Währung haben wollte?
Der Anlass war eigentlich der, dass wir unterschiedliche Währungen hatten, bei denen einzelne Länder sich in unregelmäßigen Abständen Vorteile im Wettbewerb des Binnenmarktes verschafft haben, indem sie ihre Währung abgewertet haben. Oder manchmal wurde die D-Mark aufgewertet, aber das ist letzten Endes dasselbe. Also sozusagen die Wertrelationen zwischen den Währungen wurden verschoben. Und das bedeutete, dass sich manche Länder dem Wettbewerb, der eigentlich im Binnenmarkt fair und gleich sein soll, entziehen konnten und dadurch Wettbewerbsvorteile hatten. Und das wollte man abbauen, indem man sich einer gemeinsamen Währung stellt.
Das klingt jetzt ja für mich erstmal ganz schlüssig. Also klingt nach einem guten Grund, eine gemeinsame Währung haben zu wollen. Kann man vielleicht auf, sag ich mal, ein, zwei Sätze runterbrechen, was ist denn das Pro, das große Pro und das große Contra so einer gemeinsamen Währungspolitik?
Also ehrlich gesagt, das jetzt in zwei Sätzen zu sagen, ist eine gewisse Überforderung. Ja. Aber in der Tat, dieser Wettbewerbsaspekt, den ich gesagt habe, das ist ein ganz wesentliches Pro und deshalb war ich seinerzeit auch für die Einführung des Euro. Ja. Nur ist die Art und Weise, wie der Euro dann tatsächlich gehandhabt worden ist, eben nicht so gewesen, wie man sich das gedacht hat, dass sozusagen Staaten, die Reformbedarf haben, ihre Wettbewerbsfähigkeit dann eben verbessern, weil sie sich jetzt diesem Wettbewerbsdruck stellen müssen, sondern tatsächlich haben diese Staaten große Schulden aufgebaut und haben mehr oder weniger damit gedroht, dass sie in eine Staatsinsolvenz gehen, unter der der Euro zusammenbrechen würde. Und das würde auch negative Auswirkungen für die anderen Staaten in der Eurozone haben. Und unter dieser Drohung haben diese anderen Staaten sich bereit gefunden, große Kredite und zum Teil auch richtige Zuwendungen, also nicht Kredite, sondern Geschenke, finanzielle Geschenke an die anderen Staaten zu machen. Und dadurch wurde der Wettbewerbsdruck eben gerade nicht ausgeübt, sondern tatsächlich sind wir auf dem Weg in eine Transferunion, wo die stärkeren Staaten die schwächeren Staaten subventionieren und mitschleppen. Und das ist der Nachteil des Euro.
Wir können, das ist ja das große Thema, vor allem auch gleich bei der Währungspolitik, die Euro-Rettungspolitik nochmal näher besprechen. Was mich nur gerade noch interessiert hat, wenn eigentlich Vorteile dafür sprechen, eine gemeinsame Währung erstmal einzuführen, warum haben sich dann zu der Zeit mehrere Mitgliedstaaten dagegen entschieden und auch dann Mitgliedstaaten, die später reingekommen sind, nicht an dieser gemeinsamen Währung bis jetzt teilgenommen? Also was war für die dann der Beweggrund?
Ja, es gibt noch einen weiteren Gesichtspunkt und das ist der, dass man mit einer eigenen Währung Schocks, die ein Land treffen, besser abfedern kann. Also der Euro muss ja geldpolitisch immer so gemanagt werden, dass er sozusagen für die Eurozone insgesamt gut wirkt. Aber wenn ein bestimmtes Land, vielleicht auch nur ein kleines Land, von einem negativen Schock betroffen ist, der die anderen Länder nicht betrifft, dann kann man nicht erwarten, dass der Euro darauf reagiert, ja, dass die Europäische Zentralbank darauf reagiert, sondern dann wäre dieses Land besser, in einer besseren Situation, wenn es eine eigene Währung hätte und damit versuchen könnte, den Schock abzufedern. Oder die Alternative ist, dass die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik dann einseitig auf das Wohl dieses Landes ausrichtet. Das kann aber dann Nachteile haben für die Mehrheit der Länder, die von dem Schock gar nicht betroffen sind.
Also man hört schon, es gibt auch einige Nachteile des Euros. Und das Ganze kumulierte ja letztendlich dann in der Euro-Krise. Dafür vielleicht mal für unsere Zuhörer eine ganz kurze Zusammenfassung von Ihrer Seite. Viele unserer Zuhörer sind ja noch jung und waren zu dem Zeitpunkt, als die Euro-Krise geschah, noch gar nicht in dem Alter, wo man vielleicht aktiv die Nachrichten verfolgt hat. Was war eigentlich los bei der Euro-Krise?
Ja, bei der Euro-Krise war es so, dass, also ich muss die Vorgeschichte im Grunde genommen erzählen und Sie laufen jetzt Gefahr, dass ich eine lange Antwort gebe, wenn Sie mich so fragen. Ja. Es war so, dadurch, dass Länder, die bislang relativ schwache Währungen hatten, Währungen, die kein großes Vertrauen nutzen, dass die im Euro angeschlossen haben, dadurch ist sehr viel Kapital aus, sagen wir mal, Deutschland und anderen starken europäischen Staaten in diese eher peripheren Staaten, insbesondere in die Mittelmeerstaaten der Eurozone, geflossen. Das heißt, diese Länder haben sich sowohl staatlich als auch privat sehr stark verschuldet, indem sie dieses Kapital, diese Gelder eben sich geliehen haben. Und das haben sie in einem Umfang getan, sodass sie ihre Schulden letzten Endes nicht mehr zurückzahlen konnten. Oder jedenfalls haben sie gesagt, das schaffen sie jetzt nicht mehr. Es ist ein bisschen umstritten, ob sie es nicht vielleicht doch noch gekonnt hätten. Ja? Das führte eben dazu, dass die Sorge bestand, dass diese Staaten in einen Staatsbankrott hineintreiben. Und ein solcher Staatsbankrott hätte dramatische wirtschaftliche Folgen für das Land, was ihn durchmacht. Aber weil wir ja international verflochten sind in der Europäischen Union über den Binnenmarkt, hätte das auch sehr schwerwiegende wirtschaftliche Folgen für die anderen Staaten, die an der übermäßigen Verschuldung dieser Mittelmeerländer eigentlich überhaupt keine Schuld trugen. Und deshalb haben die stärkeren Länder sich dann entschieden, das, was man Euro-Rettung genannt hat, die Schulden der, der Mittelmeeranrainerstaaten und auch Irlands zu garantieren. Ja, also sie haben Kredite ausgereicht über den sogenannten europäischen Stabilitätsmechanismus und bürgen jetzt für die Kredite, die diese Mittelmeerstaaten in Anspruch nehmen.
Mhm. Nur kurz zum Verständnis, Bürgschaft heißt also, solange Griechenland zum Beispiel seine Kredite selbst zahlt, zahlen die übrigen Staaten nicht. Wenn Griechenland aber an den Punkt einer Zahlungsunfähigkeit kommt, würden Staaten wie Deutschland und Frankreich praktisch eingreifen und dann selbst zahlen.
Richtig.
Okay, das heißt, ist dieser Fall bisher eingetreten, interessenhalber?
Nein, dieser Fall ist nicht eingetreten und diesen Fall selbst befürchte ich auch nicht unmittelbar. Das Problem ist mehr, dass Staaten wie beispielsweise Griechenland jetzt gar keinen Anreiz mehr haben, eine übermäßige Verschuldung zu vermeiden. Sie haben im Gegenteil Anreize, sich stark zu verschulden, weil sie wissen, wenn wir unsere Schulden möglicherweise nicht mehr zahlen könnten, dann würden die stärkeren Staaten der Eurozone uns wieder Kredite geben und diese Kredite auch verbürgen. Das heißt, dieser Mechanismus führt zu einer zu hohen Verschuldung in relativ schwachen europäischen Staaten.
Mhm. Verstehe. Das heißt, letztendlich wäre es dann auch im Interesse der wirtschaftlich schwächeren Staaten, wenn es zu einer Änderung bei der Währungspolitik käme. Aber verstehe ich das richtig?
Nein, also vielleicht ist gar nicht mal so sehr aus diesem Verschuldungsaspekt, denn da kann man sagen, das ist ja eigentlich gut für die, wenn die billig Geld kriegen und sich viel Geld leihen können und so, ja. Sondern auch noch aus einem anderen Grund, weil nämlich wiederum die Wettbewerbsfähigkeit eine Rolle spielt. Eigentlich müssten, wenn man sich die Wettbewerbsfähigkeit von, sagen wir mal, Griechenland oder Italien, also insbesondere Süditalien oder auch Südspanien anschaut, müssten diese Länder eine schwächere Währung haben. Also ihre Währung müsste abwerten, damit ihre Produkte konkurrenzfähig werden auf dem Weltmarkt. Und das können sie aber nicht im Euro. Und deshalb sind die Unternehmen nicht gut wettbewerbsfähig und es gibt relativ hohe Arbeitslosigkeit und auch sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit in diesen südeuropäischen Ländern. Das ist der andere große Nachteil, unter dem wirklich diese schwachen Euro-Staaten erheblich leiden und wo man auch nachweisen kann, also ich arbeite darüber, ja, also das kann man statistisch und ökonometrisch quantifizieren, dass die weniger schnell wachsen als die schwachen Staaten der EU, die nicht in der Eurozone sind. Also Bulgarien und Rumänien beispielsweise wachsen deutlich schneller als Griechenland. Ja, also um das nochmal so an einem plastischen Beispiel zu machen. Oder Schweden, was nicht in der Eurozone ist, wächst deutlich schneller als Finnland. Ja, das sind jetzt eigentlich beides nicht wirklich sehr schwache Länder, aber Finnland bräuchte im Grunde genommen auch Abwehr. Schweden hat die vollziehen können, weil die schwedische Krone nach wie vor die schwedische Währung ist. Aber Finnland ist in der Eurozone, zahlt mit Euro und verliert an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Schweden und gegenüber anderen Staaten.
Mhm. Das heißt, mein Verständnis bis jetzt wäre, Europolitik, also oder eine gemeinsame Währung, sagen wir es mal so, wie auch immer sie lautet, ist an sich erstmal nützlich, weil damit innerhalb des Binnenmarktes eben faire Bedingungen für alle Mitgliedstaaten bestehen, was den Wettbewerb anbelangt. Das Problem ist nur, dass man den Interessen einzelner Mitgliedstaaten selbstredend dann nicht mehr wirklich nachkommen kann, wie Sie das vorhin gesagt haben, mit kleineren Staaten. Und dass in der Konsequenz man versucht, alle mit einem Maße im Grunde abzubügeln, das aber nicht den unterschiedlichen Verhältnissen in den Mitgliedstaaten gerecht wird. Ist das eine Kurzfassung dessen?
So kann man das sagen, ja.
Mein Versuch. Ja.
Das Ganze ist schwierig und ich weiß auch nicht, ob wir vielleicht jetzt andere Zuhörer dieses Podcasts überfordern damit. Aber lassen Sie es mich nochmal so sagen, dem Euro fehlt es dadurch, dass es eine einheitliche Währung an der nötigen Flexibilität, um auf unterschiedliche Entwicklungen in unterschiedlichen Staaten angemessen reagieren zu können. Und die Alternative wäre die, also wir hatten ein Währungssystem vor dem Euro, das nannte man das europäische Währungssystem. Da haben die Staaten im Prinzip feste Wechselkurse zueinander vereinbart, also wie im Euro auch. Aber in bestimmten Situationen, wenn man fand, jetzt ist es gar nicht mehr anders möglich, dann durfte ein Staat seine Währung abwerten gegenüber den anderen Staaten. Dieses europäische Währungssystem haben wir in Resten noch gegenüber Dänemark. Dänemark zum Beispiel hat immer noch die dänische Krone, hat nicht den Euro. Hat aber seit Einführung des Euros einen festen Wechselkurs zum Euro. Also so als wären sie im Euro drin. Nur Dänemark behält damit die Möglichkeit, wenn Dänemark mal in eine Krise kommt, dann kann Dänemark sagen, und jetzt werte ich die dänische Krone ab und damit schaffe ich mir Erleichterung. Und das wäre, glaube ich, auch für die Europäische Union besser gewesen, wenn wir bei diesem europäischen Währungssystem bleiben würden oder wenn wir bestimmte Staaten, die jetzt in der Eurozone sind und Schwierigkeiten haben, wenn wir denen die Möglichkeit geben würden, wieder rauszugehen und in einen Status zu gehen, wie ihn Dänemark hat.
Okay, ich glaube, jetzt verstehe ich es. Gut, dann darauf aufbauend, war denn damals die Euro-Rettungspolitik auch der konkrete Auslöser für Ihre politische Karriere?
Ja, und zwar deshalb, und das muss man jetzt natürlich auch noch sagen, weil mit dieser Euro-Rettungspolitik ein eklatanter Wortbruch einherging. Denn schon damals, als der Euro beschlossen worden ist, war vereinbart worden, und das steht in den europäischen Verträgen auch drin, dass der Euro nicht dazu führen soll, dass ein Staat, und da wurde jetzt natürlich in Deutschland vor allem an Deutschland gedacht, die Schulden anderer Staaten übernehmen muss. Ja, dass er einstehen muss für die Schulden anderer Staaten. Ich kann Ihnen noch ein Flugblatt zeigen von der CDU, das hat damals Frau Merkel konzipiert, nicht wahr, wo drin steht, wo ganz klar drin steht, Deutschland haftet nicht für die Schulden anderer Staaten. Aber genau das ist passiert in der Eurozone, dass Deutschland und auch die anderen stärkeren Eurozonenstaaten für die Schulden anderer Staaten haften, obwohl in Artikel 125 des AEU-Vertrages eindeutig drin steht, dass kein Staat eintritt für die Verbindlichkeiten, also für die Schulden anderer Staaten. Und das fand ich enorm enttäuschend und provozierend, dass hier so eklatant der Vertrag gebrochen wurde und auch das den Wählern gegebene Wort gebrochen wurde, dass ich dann begonnen habe, mich politisch zu engagieren.
Mhm. Okay. An der Stelle vielleicht eine Folgefrage, weil das habe ich mich dann in der Vorbereitung dieser Folge immer gefragt ist, wenn man eigentlich sagt, dass es gegen die Verträge, konkret den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, warum hat dann der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, über den wir in der früheren Folge auch schon mal sprachen, mit der deutschen Generalanwältin, warum hat der da nichts unternommen?
Aus zwei Gründen. Also zum einen ist es so, dass die Verträge oft so ein bisschen windelweich formuliert sind, dass ein findiger Jurist irgendwie einen Weg finden kann, wie er sagen kann, so ganz strikt ist es doch nicht verboten. Ja? Mhm. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich gebe Ihnen gleich ein Beispiel, weil wir vielleicht auch mal über andere Themen noch sprechen sollten, als jetzt nur über den Euro. Sie haben mich ja allgemein nach EU-Kritik gefragt. Ja. Ja? Mhm. Aber nur um grundsätzlich einmal den Punkt zu machen. Es ist oft der Fall, dass ein Gesetz auslegungsfähig ist. Aber auf der anderen Seite hat es für den einfachen Bürger, der kein Jurist ist, einen scheinbar offensichtlichen Sinn. Und wenn in den europäischen Verträgen drinsteht, kein Staat tritt ein für die Verbindlichkeiten eines anderen Staates, dann wird dem Bürger damit eine Sicherheit suggeriert, dass man nicht haftet für die Schulden anderer Staaten, die meines Erachtens es einfach politisch verbietet, dann irgendwelche juristischen Tricks anzuwenden, um genau das Gegenteil von dem zu machen, was der Bürger glaubt, dass es in den Verträgen drinsteht.
Hm. Ich höre da dezente Kritik an meiner Zunft. der findige Jurist, der sich rausrettet. Aber okay, dann lassen Sie uns vielleicht noch kurz bei der Europolitik bleiben, weil wir haben jetzt vor allem über die Vergangenheit gesprochen. Ich glaube, es ist nochmal was wert, darüber zu sprechen, wo wir in 2021 stehen. Das ist ja auch irgendwo Gegenstand Ihrer Forschung. Und dann springen wir thematisch weiter, würde ich sagen.
Aber oder? Ehrlich gesagt, weil ich da gerade schon so gut in Fahrt war, würde ich ganz gerne dann noch ein weiteres Beispiel bringen, jetzt aus der jüngeren Zeit.
Dann machen wir das Beispiel noch schnell und dann kommen wir in die Gegenwart komplett rein.
Sie wissen, dass die EU einen großen Fonds aufgelegt hat, Next Generation EU, NGEU, der mit 750 Milliarden Euro an Schulden, die die Europäische Union aufnimmt, finanziert werden soll. Ja? Das ist genau dasselbe Spiel wie das, was wir bei der Euro-Rettung auch gesehen haben. Denn eigentlich waren bis zum Jahre 2020 alle Juristen der Auffassung, der Europäischen Union ist es verboten, Schulden aufzunehmen. Mhm. Ja? In Artikel 310 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union steht drin, dass der Haushalt der Europäischen Union nach Einnahmen und Ausgaben auszugleichen ist. Und jeder normale Bürger versteht das so, dass die Einnahmen genauso hoch sein sollen wie die Ausgaben. Das heißt, man darf keine Schulden machen. Ja? Mhm. Darüber hinaus steht im nächsten Artikel noch drin, dass die Ausgaben nur mit Eigenmitteln finanziert werden sollen. Und jeder normale Bürger sagt, aber Schulden sind Fremdmittel. Ja? Das sind keine Eigenmittel. Ja? Mhm. Nun kann man natürlich einen juristischen Trick machen und kann sagen, naja, aber wenn der Staat Staatsanleihen verkauft, dann hat er ja aus dem Verkauf dieser Staatsanleihen Einnahmen. Ja? Und insofern ist der Haushalt nach Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen, obwohl der Verkauf der Staatsanleihe eigentlich ein Akt der Verschuldung ist. Mhm. Und diesen Trick mehr oder weniger hat die EU jetzt wieder angewendet. Das heißt, sie hat wieder das, was der Bürger glaubte und was nicht nur der Bürger glaubte, sondern was alle Juristen bis 2020 geglaubt haben, dass es verboten sei. Genau das hat sie umgestoßen, hat das Gegenteil davon gemacht und hat es irgendwie gerechtfertigt mit Not kennt kein Gebot. Wir müssen das jetzt machen. Ja? Und das ist ein Teil meiner EU-Kritik. Ich finde, so kann man mit den Bürgern nicht umgehen, dass man sie mehr oder weniger nass führt und immer wieder das Gegenteil von dem macht, was die Bürger glauben, was in den Verträgen beschlossen worden ist. Man hat es bei der Euro-Rettung gemacht, man hat es hier bei NGEU gemacht. Die Europäische Zentralbank macht es seit langer Zeit, weil sie eigentlich sogenannte monetäre Staatsfinanzierung macht, die auch in den europäischen Verträgen verboten ist. Und auch da findet man dann windige Begründungen, warum das angeblich geht. Und der Europäische Gerichtshof folgt dem dann immer. Aber politisch ist das meines Erachtens nicht in Ordnung.
Okay, also man sieht eine gewisse Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung des Autonomalverbrauchers und den juristischen Tricksereien, die vielleicht im Hintergrund stattfinden. Jetzt zurück zu dem, was Tim jetzt die ganze Zeit schon ansprechen wollte, nämlich zurück zur Gegenwart. Und dazu haben wir tatsächlich auch eine Sprachnachricht eines Zuhörers bekommen. Ich spiele sie Ihnen einmal kurz ab.
Guten Tag, Herr Professor Luke. Ich bin Henning und ich würde mich interessieren, wie Ihrer Einschätzung nach der Euro 2021 dastehen wird. Vielen Dank schon mal im Voraus für Ihre Antwort.
Ich kann jetzt nicht viel auf diese Frage antworten, weil mir nicht wirklich klar ist, was gefragt ist, wie der Euro dasteht. Der Euro ist die Währung der Eurozone, er ist stabil gegenüber anderen Währungen. Wir haben im Augenblick sehr geringe Inflation mit leicht steigender Tendenz. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
Dann schiebe ich vielleicht eine kleine Folgefrage dazu nach, die mir jetzt einfallen würde dazu. Und zwar haben Sie, glaube ich, 2013 mal gesagt, der Euro wird in wenigen Jahren zusammenfallen, wenn ich das richtig im Blick habe.
Nein.
Dann war die Formulierung damals vielleicht eine leicht andere, aber auf jeden Fall hat es ein etwas, ich sag mal vorsichtig, apokalyptisches, bald endet der Euro, er wird zusammenfallen. Ich meine, das war in einem Interview mit dem ZDF damals, als ich das gehört habe, dass sie sagten, sie sehen das Risiko, dass der EU in seiner jetzigen Form eben zusammenfällt.
Moment, also ehrlich gesagt, ich fände es fairer, wenn Sie wörtlich zitieren würden. Ja? Mhm. Ich weiß jetzt, ich habe sehr viele Interviews gegeben und ich bin ziemlich sicher, dass ich das, was Sie jetzt wiedergegeben haben, so nicht gesagt habe.
Wie hätten Sie es denn gesagt?
Aber was ich gesagt habe, ist, dass der Euro ein Sprengsatz für die Europäische Union werden kann, weil er meines Erachtens eben die wirtschaftliche Entwicklung von schwächeren Euro-Staaten nachhaltig schädigt. Ja? Mhm. Von wenigen Jahren habe ich ganz bestimmt nicht gesprochen, denke ich. Aber ich glaube in der Tat, dass es ein Problem ist, dass die Europäische Union wirtschaftlich zurzeit sich auseinanderentwickelt. Sie müssen Folgendes sehen. Ein großer Erfolg der Europäischen Union ist es gewesen, dass in den ersten 40 Jahren der Europäischen Union die ärmeren Staaten der EU stärker gewachsen sind als die reicheren Staaten der EU. Mhm. Volkswirte nennen das Konvergenz. Ja? Also die, sozusagen diejenigen, die aufzuholen hatten, die haben aufgeholt und die Unterschiede in Europa sind geringer geworden. Seit der Euro eingeführt worden ist, ist es so, dass in der Eurozone die wirtschaftliche Entwicklung auseinandergelaufen ist. Die ärmeren Staaten sind zurückgefallen gegenüber den reicheren Staaten, während die armen Staaten außerhalb der Eurozone nach wie vor aufholen. Ja? Das zeigt meines Erachtens, dass der Euro hier wirklich große wirtschaftliche Herausforderungen an den Zusammenhalt der Europäischen Union richtet und den langfristig bedroht. So habe ich mich möglicherweise damals geäußert.
Dann machen wir es doch einfach so. Ich schaue mir das einfach nochmal an. Wir schicken es Ihnen im Nachgang und je nachdem, was bei rumkommt, packen wir es in die Beschreibung. Dann ist die Stelle am Ende klar. Das ist wahrscheinlich die beste Lösung, weil das wörtliche Zitat habe ich tatsächlich gerade nicht vorliegen. Und wir wollen da ja der Richtigkeit halber das auch dann nochmal nachempfinden. Aber vielleicht, um bei dem Punkt zu bleiben, dass die Länder jetzt sich wieder auseinanderentwickeln, ist ja im Grunde, so wäre jetzt mein Verständnis, genau das, was man mit dem Binnenmarkt vermeiden wollte. Man wollte eigentlich dafür sorgen, dass auf kurz oder lang die Länder sich angleichen, dass sie auf einem vergleichbaren Niveau sich befinden, dass es auch wirklich ein Binnenmarkt ist, also dass man sagen kann, gleiche Bedingungen herrschen in der gesamten EU. Also der Euro spaltet im Grunde und sorgt dafür, dass das nicht eintritt. Ist das die Erkenntnis?
Ja, der Euro macht den Wettbewerb im Binnenmarkt für die schwächeren Länder schwieriger. Ja, also sie hatten mich ja nach der EU-Kritik gesagt und ich habe gefragt und ich hatte gesagt, da gibt es auch positive Dinge. Der
Ja.
Binnenmarkt ist das große positive Merkmal der Europäischen Union. Ja, den verteidige ich in jederlei Hinsicht. Das ist gut, dass wir den haben, den müssen wir noch weiter ausbauen, aber der hat sehr, sehr viel Wohlstand und Beschäftigung in der Europäischen Union erzeugt. Und dieser Binnenmarkt steht meines Erachtens langfristig in Gefahr, wenn jetzt schwächere Staaten der Eurozone zurückfallen gegenüber den wettbewerbsfähigeren, weil sie eben nicht mehr die Möglichkeit haben, diesem Wettbewerbsdruck gelegentlich zumindest durch Abwertung ihrer Währung entgegenzutreten.
Okay, dann würde ich gerne noch eine abschließende Frage zu unserem ersten Währungspolitik-Block stellen, damit wir danach auch zu anderen Themen kommen können. Und zwar würde ich mir gerne mal die Beziehung zwischen der EU und dem Euro ansehen. Es gibt ja dieses Merkel-Zitat, das kennen Sie sicher alle beide. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Ich gehe jetzt mal davon aus, von diesem Zitat halten Sie, Herr Lucke, wahrscheinlich nicht so viel. Weshalb gehen Sie denn davon aus, dass die EU auch ohne eine gemeinsame Währung existieren kann und florieren kann?
Also ich meine, man müsste die Frage eigentlich umdrehen. Warum sollte sie denn nicht existieren können ohne eine gemeinsame Währung, wo sie ja 40 Jahre lang sehr erfolgreich ohne eine gemeinsame Währung existiert hat? Es hat ja manches Projekt gegeben im Rahmen der Entwicklung der Europäischen Union, was gescheitert ist. Ja? Also schon in den 50er Jahren die Europäische Verteidigungsgemeinschaft beispielsweise hatte hochfliegende Ambitionen, ist gescheitert, ist nicht zustande gekommen. Oder später das Projekt einer europäischen Verfassung ist gescheitert, es ist nicht zustande gekommen. Ja? Ist dann ersetzt worden durch andere Maßnahmen, wie eben die europäischen Verträge, die wir jetzt haben. Wenn der Euro scheitert und wir wieder zurückgehen würden zu einem Währungssystem, wie wir es vor Einführung des Euros gehabt haben, also eine Art europäische Währungssystem, warum sollte denn dann die Europäische Union auseinanderbrechen? Also ich sehe überhaupt keinen Grund dafür. Das müsste Frau Merkel einmal begründen, warum Europa scheitert. Sie meint übrigens damit die EU und nicht Europa. Warum die EU scheitert, wenn der Euro scheitert? Ich habe nie einen einzigen Grund gehört, weshalb das so sein sollte.
Aber würden Sie nicht sagen, dass der Euro auch eine gewisse identifikationsstiftende Funktion hat?
Also, wenn die Europäische Union nur deshalb zusammenhält, weil wir uns im Geld identifizieren, dann glaube ich, dann ist was falsch mit der Europäischen Union. Ich dachte, die Europäische Union hält zusammen, weil wir gemeinsame Werte haben. Und diese gemeinsamen Werte sind doch unabhängig davon, in welcher Währung wir bezahlen.
Also ich meine, ich muss sagen, als ich jetzt hier in Dublin vor 2 Wochen angekommen bin und gemerkt habe, ich war davor noch kurz in London, da gab es den Pound, hier kann ich mit dem Euro bezahlen. Es war halt, ich sag mal, es war praktisch. Und ich habe mich schon, würde ich sagen, der EU zugehörig gefühlt. Ich habe mich mehr zu Hause gefühlt, als ich das in England getan habe. Mag sein, dass das bloß ein subjektives Empfinden ist. Aber für mich persönlich denke ich schon, dass der Euro für mich zu meinem, ich sag mal, zu meinem Zugehörigkeitsgefühl zu der EU einen gewissen Beitrag hat.
Ja, das will ich auch gar nicht völlig in Abrede stellen. Natürlich ist der Euro praktisch, ja, dass man in andere Länder fahren kann und dieselbe Währung hat und nicht umtauschen muss und sowas, das ist praktisch. Nur wenn Sie sich klar machen, dass Sie diesen praktischen Nutzen damit bezahlen, dass da mehr Menschen arbeitslos sind oder dass die Menschen, die arbeiten, weniger Geld verdienen, weil es einfach wirtschaftlich nicht so gut geht, da muss man sich irgendwann mal fragen, ist dieser relativ kleine Nutzen, dass man jetzt kein Geld umtauschen muss, ja, ist der es wert? Ist der es wert, dass viele Menschen eben weniger Geld verdienen können oder arbeitslos sind oder die Infrastruktur des Landes sich nicht so gut entwickelt, weil die Staaten unter großen Schuldenlasten leiden und öffentliche Ausgaben nicht in dem Maße finanzieren können, in dem das notwendig wäre. Also verstehen Sie, viele Sachen haben immer Pro und Contra. Und ich habe ja selbst gesagt, der Euro hat auch bestimmte positive Merkmale oder hätte die eigentlich haben sollen, ja, könnte sie haben. Aber er hat eben auch erhebliche Nachteile. Und das muss man abwägen. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie finden das gut, dass Sie nicht wechseln müssen, kann ich vollständig nachvollziehen. Aber ich denke ehrlich gesagt, bei der heutigen Vernetzung, den digitalen Möglichkeiten, wo man einfach bargeldlos auch mit einer Karte bezahlen kann und die rechnet selbst aus, wie der Wechselkurs ist und sowas, ist das ehrlich gesagt nicht so ein großes Problem, in Großbritannien jetzt zu bezahlen oder in Dänemark. Ja? Also Großbritannien ist ja sowieso nicht mehr EU. Sie haben nicht wirklich große Schwierigkeiten damit.
Ja, also ich denke auch, wir schließen den Block an dieser Stelle, weil sonst kommen wir ja gar nicht mehr dazu, über Ihre Zeit im Europäischen Parlament zu sprechen. Aber es lässt mich auf jeden Fall ein bisschen nachdenklich zurück, was die Währung anbelangt. Vielleicht muss ich mir da einfach nochmal ein bisschen besseres Bild selber machen. Okay. Dann kommen wir jetzt aber dazu, und ich das habe das Gefühl, häufig habe ich zumindest, was wenig bekannt ist, dass Sie ja 5 Jahre im Europäischen Parlament waren. Vielleicht bin ich auch einfach nur ungebildet gewesen an der Stelle. Ich habe Sie vor allem natürlich mit der Zeit in der AfD in Verbindung gebracht. Sie waren 5 Jahre Parlamentarier im EP. Da wäre als erstes mal die Frage, wenn damals, als Sie angefangen haben, 2014, mit welchen Zielen sind Sie da reingegangen?
Naja, ich bin im Grunde genommen in das Europaparlament gegangen mit dem Ziel, für stärker eurokritische und auch EU-kritische Positionen eine Bühne zu haben. Mir war natürlich klar, dass ich als Vorsitzender einer relativ kleinen Partei, die es dann auch nur in einem Land gab, also die damalige AfD, die sich von der heutigen grundsätzlich unterschied übrigens, dass ich da nichts erreichen kann im Europaparlament. Ja, ich meine, es war sowieso klar, dass wir in der Opposition sein würden, aber wir waren viel zu klein, als dass wir irgendwie Mehrheiten hätten organisieren können. Aber ich hatte gehofft, dass es vielleicht im Europaparlament eine Auseinandersetzung über die Themen gibt, die wir für wichtig halten, dass man die Kritik vorbringen kann, vortragen kann, dass man Öffentlichkeit schafft. Und das, muss ich sagen, fand ich sehr enttäuschend im Europaparlament, dass das überhaupt nicht möglich ist. Ja? Also ich bin von der Arbeitsweise des Europaparlaments sehr enttäuscht, deshalb, weil das Europaparlament praktisch keine echten Debatten zulässt. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, die einfachen Abgeordneten im Europaparlament kriegen normalerweise 1 Minute Redezeit. Ja? Ich meine, es ist schon eine Farce eigentlich, 1 Minute. Aber das läuft dann so, die Leute wissen, sie haben nur 1 Minute und dann müssen sie das unterbringen, was sie sagen wollen. Das heißt, die kommen mit ausformulierten Reden in die Sitzung hinein. Ja, das hat haben sie selbst oder ein Mitarbeiter hat das zusammengeschrieben, sodass es genau 1 Minute ist. Ja, und dann lesen sie das vor. Ja, und dann wissen Sie, das zeichnet eine Kamera auf und dann können Sie es auf Ihre Facebook-Seite stellen und Ihren Wählern zeigen, was Sie im Europaparlament gesagt haben. Aber eine Debatte kommt nicht zustande, wenn jeder schon seinen vorbereiteten Text hat und den nur vorliest. Und das passiert 99% der Zeit im Europaparlament. Ja, und das fand ich sehr enttäuschend, dass das Europaparlament also kein Ort der geistigen Auseinandersetzung und der Debatte ist.
Spannend, das war mir überhaupt nicht so bewusst, aber ergibt total viel Sinn. Ich sehe diese aufgenommenen Reden auf Facebook auch die ganze Zeit. Und ein Kritikpunkt am EP, den wirklich bisher bei uns jeder Parlamentarier vorgebracht hat, von den Grünen, von der FDP, von der CDU und von der SPD, der war das mangelnde Initiativrecht des Europäischen Parlaments. Und alle haben sich eigentlich beschwert, dass sie finden, dass sie nicht genügend Macht haben, also dass sie nicht genügend zu sagen haben. Wie stehen Sie dazu?
Ja, dem schließe ich mich an. Ich glaube, auch zu einem Parlament gehört ein Initiativrecht. Allerdings ist es, glaube ich, in der Praxis nicht so wertvoll, wie es jetzt in der Theorie klingt. Denn um Gesetzgebungsvorschläge auszuarbeiten, braucht man erhebliches Know-how. Und die meisten Europaabgeordneten haben dieses Know-how nicht und sie haben auch nicht irgendwie einen Beamtenapparat hinter sich, so wie das die Kommission hat, der ihnen dieses Know-how liefern könnte. Auch im Bundestag ist es so, dass das Initiativrecht, also der Bundestag hat ein Initiativrecht, aber er macht herzlich selten davon Gebrauch. Normalerweise kommen die Gesetzesinitiativen von der Regierung. Und das Parlament kann ja ändern, was es will, dann an den Gesetzesvorlagen. Ja? Das heißt, es ist mehr so eine Statussache. Grundsätzlich finde ich, haben die Kollegen da recht, die Sie zitiert haben, ein Parlament muss ein Initiativrecht haben. Für die praktische Arbeit des Europaparlaments, glaube ich, wird es aber keine große Rolle spielen, ob es das hat oder nicht.
Was ich mich gerade noch gefragt habe, war zu dieser 1 Minute Redezeit. Ich muss da mal darauf zurückkommen. Nicht, weil mich die 1 Minute so fasziniert, sondern weil ich mich gefragt habe, das ist ja letztlich nur, ich sag mal, die Show, aber die eigentlichen Verhandlungen, die geschehen ja hinter den Kulissen. Und auch als Parlamentarier hat man ja ein gewisses, ich sag mal, ein Deputat finanziell betrachtet, wie viel Geld man ausgeben darf für Mitarbeiter. Also man hat ja auch schon einen gewissen Stab an Leuten, die einem da inhaltlich helfen. Könnte man nicht sagen, klar, man redet selbst nicht viel und klar, man hat vielleicht nicht so viel Wissen dann wie die Kommission insgesamt, aber dass man hinter den Kulissen doch sicher was bewegen kann und an Gesetzesinitiativen mitarbeiten kann? Oder ist das zu optimistisch?
Ja, das ist richtig. Das kann man machen und das habe ich auch getan. Ja. Das fand ich sogar das Reizvolle am Europaparlament. Deshalb habe ich auch dann 2019 nochmal fürs Europaparlament kandidiert. Man kann dort gesetzgeberisch tätig werden. Das ist normalerweise so, dass man das als Berichterstatter oder als Schattenberichterstatter für einen bestimmten Vorschlag der Kommission tut. Und da muss man sich da eben reinarbeiten. Dafür hat man auch die Mitarbeiter, dass die einem da helfen. Einerseits die nötige Sachkunde zu erwerben, andererseits aber auch zu verstehen, was andere Parteien in diesem sehr komplizierten Prozess wollen. Also das ist ja so, man muss nicht nur wissen, was will man selbst, sondern man muss auch wissen, was wollen die ganzen anderen Abgeordneten in der eigenen Fraktion, die ja aus den unterschiedlichsten Ländern und unterschiedlichsten Parteien kommen. Man muss wissen, was wollen die anderen Fraktionen, ja, und welche Nationalitäten in den Fraktionen sind jetzt in diesem Gesetzgebungsvorhaben vertreten und bringen vielleicht ihre Interessen besonders lautstark in die Diskussion ein. Was wollen die Regierungen, die im Rat vertreten sind, die ja auch dann beim Trilog mitwirken an der Gesetzgebung? Was will die Kommission? Was wollen die Interessensvertreter, die sogenannten Lobbyisten? Also Lobbyist klingt immer so negativ. Ich habe eine sehr hohe Meinung, muss ich sagen, von Lobbyisten, weil das die Leute sind, die einem erklären, worauf es wirklich ankommt. Ja, also als Abgeordneter hat man normalerweise keine Ahnung, was die tatsächlichen Gegebenheiten eines Marktes oder eines Problems sind. Und erst wenn man dann spricht mit den Vertretern der Industrie, mit den Vertretern der Arbeitnehmer, mit den Verbraucherschützern, mit der Finanzindustrie, wem auch immer, erst dann wird man aufmerksam gemacht auf all die Schwierigkeiten, die sich in einem Gesetzgebungsvorschlag verbergen, weil auch die Kommission oft keine große Ahnung hat von den Märkten, sondern die Lobbyisten wissen das. Ja, mit denen muss man reden. Und das einzig Wichtige als Abgeordneter ist, dass man sich nicht einfangen lässt von einem speziellen Lobbyisten oder einer bestimmten Lobbygruppe, sondern dass man eben auch erkennt, die haben diese Interessen, die haben jene Interessen. Und man selbst muss dann urteilen, was ist gut fürs Allgemeinwohl.
Ja, ist vielleicht so schon ein schöner Teaser, weil wir tatsächlich in absehbarer Zeit eine Folge zu Lobbyismus in der EU mal machen wollten. Im besten Fall mit jemandem, der als Lobbyist in Brüssel und Straßburg tätig ist. Aber dann wäre doch die Frage, wenn Sie sagen, Sie sind als Berichterstatter oder im Schattenberichterstatter vertreten gewesen, an welchen konkreten Themen haben Sie mitgewirkt? Also wo kann man sagen, da steckt Bernd Lucke mit drin, der hat an diesem Reformvorschlag mitgewirkt. Gibt es da ein, zwei prägnante Themen aus den 5 Jahren, von denen Sie sagen, da bin ich stolz drauf, da habe ich mitgemacht?
Ja, natürlich, klar. Also ich habe mitgemacht bei der gesamten Steuerinitiative der Europäischen Union, wo es also um die Frage geht, wie Steuerhinterziehung ausgemerzt werden kann in der Europäischen Union, wie das Verschieben von Gewinnen in andere Länder zum Zweck der Steuerminderung verhindert werden kann, soweit es illegitim ist. Das ist auch immer so eine Frage, ist das eigentlich illegitim oder ist es nicht illegitim, das nennt man Steuervermeidung, da habe ich mitgearbeitet. Ich war der Berichterstatter für Pfandbriefe, für die neue Gesetzgebung im Bereich der Pfandbriefe, also sogenannte Covered Bonds. Das sind natürlich alles Wirtschaftsthemen, die jetzt vielleicht nicht ganz sozusagen dem Know-how des Publikums entsprechen. Aber an diesen Sachen habe ich mitgewirkt und ich glaube, manche tragen da auch meine Handschrift.
Und Sie haben da natürlich auch nicht nur alleine dran gearbeitet. Sie haben schon gesagt, Sie haben daran mitgewirkt. Da gab es also auch noch viele andere, die mit drin gesteckt haben. Und Ihre Fraktion haben Sie ja schon ganz kurz angesprochen. Mich würde interessieren, Sie waren ja in einer Fraktion, wo, schätze ich, auch viele Europaskeptiker vertreten sind. Wie viele dieser Leute wollen denn tatsächlich was an der EU verbessern und welche sind wirklich nur da, um, sag ich mal, ein bisschen Krawall zu machen?
Nein, also in unserer Fraktion gab es keine Krawallmacher. Ja, viele waren EU-Skeptiker. Oder sagen wir mal, Leute, vielleicht sollte ich lieber sagen, Kritiker, die so wie ich sagen, da kann man vieles verbessern. Die maßgebliche Gruppe waren damals die britischen Konservativen, die fehlen jetzt leider. Ja, das war eine sehr leistungsstarke und sehr konstruktive Kraft. Aber auch andere Gruppen, die sich oft aus osteuropäischen Ländern rekrutierten, waren EU-Befürworter, aber eben Kritiker in dem Sinne, dass sie sagten, es gibt Möglichkeiten, das zu verbessern. Krawallmacher hatten wir keine. Die
Okay.
saßen ganz recht.
Okay, aber gab es da dann eben auch doch Leute, die eigentlich nicht wirklich in diesem Parlament sitzen und wirklich was erreichen wollen? Ich sag.
Also ich meine, ich gehörte ja jetzt nicht dieser ganz rechtsnationalen Fraktion dort an und ich habe die Leute auch ein bisschen gemieden, weil das einfach nicht meine Wellenlänge ist, ja. Aber man muss dazu zweierlei sagen. Auf der einen Seite, diese Abgeordneten haben de facto nie mitgearbeitet, ja. Und das muss man kritisieren, man kann es kritisieren und man muss dabei aber auch berücksichtigen, die Mehrheitsfraktionen im Europaparlament haben sich auch geweigert, mit denen zu reden. Ja? Okay. Also wenn diese Abgeordneten Anträge gestellt haben, dann wurden diese Anträge einfach deshalb abgelehnt, weil sie von der Fraktion kamen. Die wurden wahrscheinlich gar nicht gelesen. Ja? Und wenn diese Abgeordneten mal einen Berichterstatter gestellt haben, also manchmal durften die, das geht ja so proportional, dann durften die auch einen Berichterstatter stellen, dann haben sich zum Beispiel die SPD und die Grünen und die Linken geweigert, überhaupt an Treffen teilzunehmen, wo die drin saßen. Ja? Mhm. Und das ist natürlich so, also dann kann man auch nicht vernünftig, dann können diese Abgeordneten von der rechtsnationalen oder rechtsextremen Fraktion natürlich auch sagen, ja, wir können nichts machen, es hat auch gar keinen Sinn, dass wir irgendwie Arbeit da reinschicken, das wird ja sowieso alles abgeblockt.
Mhm. Was ich daran immer so bitter finde, ist, dass man damit natürlich diesen Personen des rechten Spektrums nur noch weiter in die Karten spielt. Das ist ja das Problem. Dann lädt man eben ein Video davon hoch, wie dann eben die anderen Fraktionen nicht präsent sind und es spielt der Wählerschaft dann nur noch mehr dann rein, dass man sagt, okay, die reden wirklich nicht mit uns. Das stärkt dann nur diese Abgrenzung, die man ja eigentlich gerade im Parlament hofft nicht zu haben, weil alle ja irgendwo legitim gewählt worden sind, dieses Parlament. Man mag mit den Positionen nicht einstimmig sein, das bin ich in weiten Teilen mit besagter Fraktion auch nicht, ich würde fast sagen in Gänze, aber reden sollte man miteinander und das finde ich gerade so wichtig, an dieser Stelle vielleicht nochmal zu betonen, dass selbst wenn man der Meinung nicht ist, man immer zumindest ein offenes Ohr haben sollte, darüber zu diskutieren.
Ich stimme Ihnen völlig zu und ich halte es im Grunde genommen für undemokratisch zu sagen, mit den Rechtsextremen redet man nicht, denn die sind halt auch vom Volk gewählt worden, ja, in dem Anteil, in dem sie da drin sitzen und wenn man Demokratie ernst nimmt, dann muss man sagen, die vertreten auch bestimmte Menschen und da muss man halt auch mit denen mal reden und hören, was die eigentlich erreichen wollen. Ja. Aber gut, entschuldige, jetzt war ich Ihnen ins Wort gefallen.
Nein, alles gut. Auch dazu thematisch passend haben wir eine Zuhörerfrage zugeschickt bekommen. Die hat jetzt mit EU-Kritik selbst nicht so viel zu tun, aber da wir jetzt gerade eben über dieses rechtsnationale Spektrum geredet haben, das ja mit der Partei, die Sie gegründet haben, herzlich wenig zu tun hat, möchte ich die Frage einmal kurz abspielen.
Sehr geehrter Herr Lucke, mein Name ist Max und mich interessiert, wann Ihnen die Gefahr eines Gestaltwandels der AfD von einer eurokritischen Professorenpartei hin zur rechtspopulistischen Partei von heute bewusst wurde, welches aus Ihrer Sicht die entscheidenden Gründe für diese Entwicklung waren und ob Sie rückblickend sagen würden, dass man diese Entwicklung hätte verhindern können. Vielen Dank für Ihre Antworten.
Ja, das ist nun auch eine sehr umfangreiche Frage, die nicht direkt mit EU-Kritik zu tun hat. Ja. Also die AfD, so wie wir sie damals gegründet haben, 2013, war eine Partei, die EU ausdrücklich bejaht hat. Wir haben gesagt, wir kritisieren die Euro-Rettung, wir kritisieren den Euro als Währung, aber wir sind für die EU. Diese AfD hat sich im Laufe der Zeit gewandelt und das hängt teilweise damit, dass es sehr schwierig ist, bei einer neuen Partei zu überprüfen, wie die neu hinzukommenden Mitglieder politisch denken. Denn natürlich kamen dann viele Leute zu uns, die sagten, sie sind auch gegen die Euro-Rettung und wir haben im Wesentlichen alles das gesagt, was wir für richtig fanden und dann wurden die halt Mitglied. Ja? Die wurden auch nicht irgendwie von mir persönlich aufgenommen, sondern auf den Kreisverbänden, auf der Kreisverbandsebene wurden dann diese Leute aufgenommen. Man freute sich immer über helfende Hände und die wirkten so, als seien die ganz normal. Aber oft haben die Dinge gedacht, die wir nicht für richtig hielten. Und da gab es dann also über 2 Jahre hinweg, eigentlich während der Zeit, in der ich Vorsitzender der AfD war oder Bundessprecher hieß es damals, gab es sehr viele Kämpfe mit diesen Mitgliedern, wenn auffielen, dass manche von denen eben weiter rechts standen, als uns das eigentlich lieb ist. Nur verbietet das Parteiengesetz es, diese Mitglieder auszuschließen, wenn sie einmal Mitglied sind, sofern man denen nicht wirklich eine Parteischädigung nachweisen kann. Ja? Nur eine andere Meinung zu haben und zu wollen, dass die Partei in eine andere Richtung geht, ist keine Parteischädigung, das ist Demokratie. Das durften die machen. Deshalb waren diese Leute drin oder waren reingekommen irgendwie und wir kriegten sie nicht raus. Und gleichzeitig war es so, dass von der Presse meines Erachtens in völlig unfairer Art und Weise ständig schon der frühen AfD vorgeworfen worden ist, ihr seid rechtsextrem, ja, ihr seid fremdenfeindlich, ihr seid islamfeindlich oder sowas, was damals überhaupt noch nicht der Fall gewesen ist. Was aber dazu geführt hat, dass die AfD einen so schlechten Ruf kam, dass uns viele gemäßigte Mitglieder verlassen haben, die zum Teil zu mir gekommen sind und gesagt haben, also pass mal auf, ich weiß, dass das alles nicht stimmt, was die Presse schreibt, aber bitte verstehe, ich kriege Schwierigkeiten mit meinen Freunden. Mein Chef sieht das nicht gerne, wenn ich in der AfD bin. Ich möchte beruflich noch Karriere machen. Meine Kinder wenden sich von mir ab, weil ich in der AfD bin. Ich verlasse die Partei. Und so haben wir sehr viele vernünftige, bürgerliche, gemäßigte Mitglieder verloren. Insgesamt in meiner Amtszeit ungefähr 6.000 Mitglieder, die ausgetreten sind. Und gleichzeitig sind viele Leute zu uns gekommen, die offenbar so eine Partei suchten, wie die Presse geschrieben hat, dass es eine wäre. Sodass das praktisch eine selbsterfüllende Prophezeiung der Presse oder der Medien geworden ist. Dadurch, dass die ständig gesagt haben, die AfD ist so rechts, ja, sind die eher gemäßigten Mitglieder gegangen. Und wirklich rechte Mitglieder sind gekommen und wir konnten es nicht verhindern. Und dadurch ist die Partei abgerutscht.
Was ich mich nur frage, ich erinnere mich gerade aus der Vorbereitung raus, dass zu der Zeit ein gewisser Bernd Höcke ja auch schon eine gewisse Größe in der Partei war. Und,
der heißt jetzt Björn Höcke.
Björn Höcke, Björn Entschuldigung. Höcke. Das war jetzt ein freudscher Versprecher. Das tut mir sehr leid. Björn Höcke, der damals ja schon Mitglied in der Partei war und damals ja auch schon keine unbekannte Figur. Und ob man sich jetzt Interviews von damals oder von heute anschaut, ich hatte immer schon das Gefühl, dass der Mann ein gutes Stückchen zu weit rechts steht. Und den gab es ja auch schon zu der Zeit, als Sie Bundessprecher waren, wenn ich das richtig sehe.
Ja, und ich habe auch als Bundessprecher ein Amtsenthebungsverfahren gegen Höcke in Gang gesetzt, was aber dann im Bundesvorstand nicht durchgegangen ist, weil Frau Petri und Alexander Gauland das nicht mittragen wollten. Ja, so hat man was gelernt. Schwierigkeiten. So. Allerdings muss ich auch zu Höcke sagen, der Höcke hat im Jahr 2014 habe ich den das erste Mal wahrgenommen, auch nicht so geredet, wie der heute redet. Ja? Also auch in der AfD haben sich manche Leute verstellt. Also solange ich der Chef war und eine gewisse Linie der Partei vorgab, haben viele Leute mir einfach nach dem Munde geredet, ja? Weil sie nicht irgendwie negativ auffallen wollten. Und in dem Augenblick, in dem ich weg war und die Frau Petri einen radikaleren Ton anschlug, schlugen die auch einen radikaleren Ton an. Und teilweise war dieser Prozess der Radikalisierung dann auch sich selbst verstärkend. Wenn erst mal einer aufstand und irgendwie was Radikales sagte, dann trauten sich auch andere mehr, sowas zu sagen. Ja, es ist, und das Führungspersonal folgte dem dann zum Teil, weil die ihre Ämter nicht verlieren wollten und so. Also der Gauland zum Beispiel war meines Erachtens am Anfang normaler Konservativer. Und wenn man heute hört, was der so sagt, dann wendet man sich mit Grausen ab. Ja, aber so hat er halt seine Position halten können. So hat er sein Bundestagsmandat gekriegt. So ist er Fraktionsvorsitzender geworden. Also der Opportunismus spielt da auch eine große Rolle bei vielen, vielen Leuten, die in der Führungsriege der AfD heute tätig sind.
Okay. Ja, also das sind Einblicke, die ich wahnsinnig spannend finde, weil man sie anders natürlich nicht bekommt. Und trotzdem würde ich an dieser Stelle einen thematischen Cut machen, weg von der AfD und zurück zum eigentlichen Folgenthema kommen. Und zwar mit einer ganz allgemeinen, abschließenden Ausblicksfrage. Herr Lucke, was würden Sie denn sagen, wo soll sich die EU in den kommenden 15 Jahren hinentwickeln?
Also ich will die Frage mal so beantworten, indem ich nochmal auf ein allgemeines Problem der EU hinweise. Und dieses Problem muss die EU in den Griff kriegen. Ja? Das Problem besteht darin, dass die EU sich zusammensetzt aus Staaten, die ziemlich gut funktionieren und Staaten, die nicht so gut funktionieren. Ja? Also das wissen wir, das ist kein Geheimnis. Ein Staat wie Malta oder wie Rumänien oder sowas, die haben extreme Probleme und vieles klappt da einfach nicht so richtig gut. Und Staaten wie Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Finnland, Schweden funktionieren ziemlich gut. Das Problem an der EU ist, dass die EU immer mehr Aufgaben an sich zieht, die bislang die Mitgliedstaaten wahrgenommen haben. Und das kann dazu führen, also wenn sozusagen Aufgaben, die Mitgliedstaaten bislang wahrgenommen hatten, zum Beispiel die Währungspolitik oder früher mal die Asylpolitik oder sowas ähnliches, wenn das auf die EU-Ebene verlagert wird, dann ist nicht unbedingt sicher, dass die EU das besser macht als die Staaten, die es von Anfang an schon gut gemacht haben. Ja? In manchen Themenfeldern haben wir festgestellt, dass die EU die Sachen schlechter macht, als es die besseren Mitgliedstaaten in der EU gekonnt haben. Nur mal ganz kurz das Feld Asyl. Ja? Die EU hat es seit der Flüchtlingskrise 2015 nicht hingekriegt, ein funktionierendes Asyl- und Flüchtlingsgesetzgebungsverfahren in Gang zu kriegen. Das Problem ist immer noch völlig ungelöst. Ja? Und was die EU schaffen muss, ist, dass sie auch mal die Möglichkeit bietet, dass wenn etwas auf der EU-Ebene nicht gut klappt, dass Staaten dann sagen können, dann wollen wir das aber wieder selber machen. Das ist nach heutigem EU-Recht praktisch unmöglich. Wenn die EU einmal eine Aufgabe gekriegt hat, dann kann die nicht wieder zurückgeholt werden. Kein Staat kann in einer demokratischen Abstimmung durch einen Parlamentsbeschluss oder was auch immer sagen, jetzt möchten wir das wieder zurückkriegen. Das geht alles nur einstimmig. Aber die Staaten, die schlechter funktionieren, die wollen gar nicht, dass die EU irgendwas zurückgibt. Die sind ja froh, wenn die EU es macht, ja, weil es bei der EU immer noch besser geht als bei ihnen. Einstimmigkeit ist an dieser Stelle also sozusagen ein Hindernis dafür, dass Kompetenzen, die die EU nicht gut wahrnimmt, wieder zurückfließen können an Staaten, die glauben, das kriegen wir alleine besser hin. Und dieses Problem muss gelöst werden. Das ist nicht einfach, dafür eine Lösung zu kriegen. Aber ich fürchte, wenn die EU weiter bestimmte Aufgabenfelder einfach nicht in den Griff bekommt, dazu zählt die Währungspolitik mit dem Euro, dazu zählt die Asyl- und Flüchtlingspolitik, dazu zählt möglicherweise auch die Energiepolitik. Wenn sie das nicht schafft, dann kann das zu großen Spannungen in der EU führen, die ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigen oder sie auch ganz zerstören.
Ich denke, ganz grundlegend sind alle Themen angesprochen gewesen, die ich auf meiner Liste hatte. Coco, wie geht's dir?
Ja, bei mir auch. Ich muss sagen, ich habe viele neue Denkanstöße dazu bekommen, insbesondere als Sie über die Nation, über die Kompetenzen gesprochen haben, die aktuell auf EU-Ebene sind und eventuell wieder auf nationaler Ebene sein sollten. Da ich eigentlich sehr der Auffassung bin, dass Probleme, die an nationalen Grenzen keinen Halt machen, auch in der Lösung international angegangen werden sollten, beispielsweise Klimaschutz, beispielsweise Flüchtlingspolitik. Aber andererseits kann ich auch verstehen, dass es jetzt sowas wie Dublin-Abkommen, also die Flüchtlingspolitik, dass es da so viele Mängel gibt, dass man sich da eventuell fragen muss, ob eine EU-Lösung doch noch Sinn macht. Also ich muss sagen, ich habe jetzt ein bisschen gemischte Gefühle und noch keine abschließende Antwort darauf gefunden, aber jeden Fall, wie gesagt.
Vielleicht kann ich Ihnen da noch eine Antwort zugeben, so wie ich sie formulieren würde. Ich stimme Ihnen völlig zu, dass grenzüberschreitende Probleme auf EU-Ebene gelöst werden sollen. Aber und man kann auch sagen, diese Asyl- und Flüchtlingsproblematik ist ein grenzüberschreitendes Problem. Ja, ich meine, warum sollten jetzt nur die südeuropäischen Staaten Flüchtlinge aufnehmen müssen, wenn nur weil die irgendwie geografisch so liegen, in der Nähe der Regionen, aus denen die kommen. Ja, also kann man sagen, da gibt es sozusagen eine grenzüberschreitende Dimension. Aber dann muss man halt auch eine Lösung formulieren. Und das Problem ist, dass die Europäische Union das bis heute nicht geschafft hat. Das heißt, es reicht nicht, dass die Europäische Union sagt, jeder, der entweder als politisch Verfolgter oder als Kriegsflüchtling zu uns kommt, hat ein Aufnahmerecht in der Europäischen Union. Man muss dann auch sagen, welches Land zur Aufnahme des Flüchtlings verpflichtet ist. Und das Problem bei der EU ist, dass die EU ganz großzügig gesagt hat, alle politisch Verfolgten und alle Kriegsflüchtlinge, die auf das Gebiet der Europäischen Union kommen, können in der EU bleiben, aber nicht mit den Mitgliedstaaten besprochen hat, welcher Mitgliedstaat nimmt wie viele von diesen Leuten, die jetzt kommen, bei uns auf. Und dann ist es eine unvollständige und meines Erachtens unverantwortliche Gesetzgebung, weil das natürlich zu Konflikten zwischen den Mitgliedstaaten führt. Das ist eine schlechte Gesetzgebung. Und wenn das nicht besser geht als so, dann denke ich, wäre es besser, wenn wieder jeder eigene Staat selbst entscheiden kann.
Ja. Also europäische Lösungen ja, unvollständige europäische Lösungen nein. Gut, alles klar. Ich glaube, dann hat sich für mich alles beantwortet. Tim, wie schaut es bei dir aus?
Also wie gesagt, ich bin auch ein bisschen fragend zurück. Ich werde nochmal das ein oder andere Lehrbuch öffnen, vielleicht heute Abend oder die nächsten Wochen nochmal ein bisschen was nachlesen. Aber ich finde an sich den Gedanken ja richtig, und das ist ja vielleicht, womit diese Folge enden sollte, jederzeit zu hinterfragen, ob die EU, wie sie jetzt ist, mit den Aufgaben, die sie hat, A, für die Zeit geeignet ist und B, in der Lage ist, diese Aufgaben auch wirklich zu bewältigen. Das ist ja im Grunde die Frage, die Kritik an der EU am Ende des Tages aufwirft. Ist das, wie wir es jetzt haben, sinnvoll oder brauchen wir Änderungen, Verbesserungen? Und ich glaube, da waren einige dabei, über die man auf jeden Fall nochmal ausgiebiger diskutieren könnte. Wunderbar, dann würde ich sagen, vielen Dank und vielleicht bis bald irgendwo mal in Europa.
Vielen Dank für das nette Gespräch.
Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne die Unterstützung hinter den Kulissen. Zuständig für die Produktion ist Simon Lenze.
Verantwortlich für Themen und Gäste sind Lara Schafmeister, Judith Wolf und Hanna Klar.
Die Technik übernimmt Lars Meyer.
Und federführend bei Social Media sind Fritz Fehlert und Kasper Oesterling.
Zu guter Letzt gebührt ein ganz besonderer Dank Jonathan Engel, Leo Gilhaus, Corbinian Franken und Felix Buschmann.